Ja, aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um Volkswagen rückt ja so ein bisschen in Wolfsburg das Geschehen um den VfL Wolfsburg ein Stück weit in den Hintergrund. Aber wir wollen natürlich trotzdem einstimmen auf Frankfurt und zurückblicken auf Kiel, den ersten Saisonsieg. Das machen wir jetzt hier im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
Ja, wir wollen natürlich auch sportlich bleiben, auch wenn es aufgrund der aktuellen Schlagzeilen nicht immer so ganz einfach ist. Dass Wolfsburg mal in den Schlagzeilen steht, ja, vor allen Dingen auch bundesweit, und das hat mal dann nichts mit dem VfL Wolfsburg zu tun, auch interessant. Ja, und wie gesagt, werden wir jetzt mal alles ein bisschen bekakeln und zu Beginn auch natürlich sportlich, und da habe ich mir wieder meine Kitchen Gang eingeladen, die mich hier unterstützt, und da begrüße ich einmal Wolfsburg-User Wolle Grün. Moin.
Hallo Lenny, moin.
Ja, und Wolfsburg-User Schnitzolaus, auch mal wieder am Start hier mit bei mir.
Ja, guten Tag in die Runde.
Ja, guten Tag. Ja, wir sind hier zusammengekommen unter den Vorzeichen des ersten Saisonsieges. Danach wurde sich ja gleich wieder in die Länderspielpause verabschiedet, sodass wir gar keine Zeit hatten, das ordentlich zu, ja, ich sag mal, feiern oder abzuanalysieren, das Ganze. Was natürlich ein Stückchen weit auch dann, wie gesagt, der Länderspielpause geschuldet ist. Aber das werden wir so ein Stückchen weit nachholen und mal gucken auch, wo wir denn stehen jetzt hier zu Beginn der Saison. Wir werden uns natürlich aber auch mit den Auswirkungen der Geschichte bei Volkswagen letztendlich auch beschäftigen, weil es natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf, ja, vielleicht die Tochter hat, in dem Fall den VfL Wolfsburg. Das werden wir alles mal hier so ein bisschen besprechen und ja, würden dann einmal quasi loslegen. Ihr beide wart ja in Kiel und habt das 2:0 da hautnah quasi verfolgt. Erstmal so rein vom Sportlichen her, wie wenn ihr da zurückblickt, ist ja jetzt schon ein, zwei Tage her. Was hat das mit euch gemacht? Wie zufrieden seid ihr bis auf das Ergebnis, Wolle?
Ja, also erstmal war es auch wirklich mal eine interessante Erfahrung, in so einem Stadion und in so einer Atmosphäre zu spielen. Also Atmosphäre war, ja, also das Stadion, das war schon echt besonders, weil du hast dort irgendwie ja Zustände teilweise wie bei der Regional- oder Kreisklasse, wo im Grunde genommen die Zuschauer direkt an dem Spielfeldrand waren und da sich über die Brüstung lehnen konnten und das Spiel verfolgen konnten. Auf der anderen Seite sind irgendwelche Tribünen, also ziemlich zusammengewürfeltes Stadion, eigentlich eine recht gute Atmosphäre, so ein bisschen hitzig gefühlt, also oder auch so ein bisschen, ja, auch teilweise so ein bisschen aggressiv, also gerade aus dem Fanbereich, also aus dem Ultrabereich der Kieler. Aber ansonsten war es trotzdem eine coole Erfahrung, weil man direkt am Spielfeld dran war und ja, sehr griffig, sehr, sehr, ja, körperbetont alles, also speziell jetzt auch die Spielweise der Kieler. Ja, und Wolfsburg hat ja gegengehalten. Also es war eine schöne Erfahrung.
Ja. Ja. Sebastian?
Ja, auf jeden Fall Spaß gemacht, war ja schönes Wetter. Wie Wolle schon gesagt hat, wir waren noch.
Ach, schön Wetterfußballer hier.
Ja, ja. Wir sind Tennisspieler, deswegen mögen wir schönes Wetter natürlich zum Sport. Na, Bier war ein bisschen teurer als bei uns im Stadion oder auch allgemein das Essen, aber es war gut. Ja, es war natürlich echt toll, so schön nah mal dran zu sitzen oder auch zu stehen, je nachdem, wo man da natürlich im Stadion war. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht, was das angeht. Und das Spiel, na klar, man geht natürlich sehr freudig da weg, wenn man einen 2-0-Sieg mit nach Hause nehmen kann.
Ja, also ich habe für mich verbucht bei dem 2-0 insgesamt, würde ich mal das Wort benutzen, ungefährdet eigentlich. Und für den frühen Zeitpunkt der Saison und dafür, dass ja das Mannschaft war mit Kiel, Aufsteiger, die da ja gebrannt haben, das erste Heimspiel auch erfolgreich zu gestalten, erschreckend souverän insgesamt. Wie habt ihr es gesehen, Sebastian?
Nein, als erschreckend souverän kann ich nicht ganz unterschreiben. Also die waren schon noch so ein paar.
Für den Saisonzeitpunkt hätte ich.
Ja, nein, in der zweiten Halbzeit waren ja schon zwei, drei Szenen dabei, wo das hätte auch bei uns geklingelt beinahe. Ne, und dann wird das natürlich nochmal sehr spannend, das Ganze. Ne, da muss man auch nochmal sehen. Wir haben, um das erstmal positiv hervorzustellen, mit zwei Standardstore gemacht. War ja wahrlich länger nicht mehr unsere Stärke. Und das ist ja unheimlich wichtig. Irgendwie ein Drittel aller Tore fallen ja durch Standards. Ne? Und da haben wir ja nicht gerade gut performt letzte Zeit. Also das war schon mal sehr gut. Andersrum aus dem Spiel muss natürlich vielleicht auch nochmal ein Tor fallen. Also das hätte ich auf jeden Fall sehr gewünscht. Ja, es gibt natürlich noch viele Fragezeichen. Natürlich für die nächsten Spiele, auch bedingt durch das Spiel. Aber es war schon mal ein ganz guter Auftakt, nachdem wir natürlich im ersten Spiel leider nicht gepunktet haben.
Ja, vielleicht das, den Bogen auch nochmal geschlagen nach dem Spiel gegen die Bayern in dem Sinne, wo man ja insbesondere in der zweiten Halbzeit ganz gut performt hat, an der Überraschung oder so auch geschnuppert hat. Mit welchen Erwartungen seid ihr denn nach Kiel dann gefahren letztendlich? Also am Ende, wenn du das Ding in den Sand setzt, zwei Saisonniederlagen zum Auftakt, alles nicht so geil, das wäre ja, da hättest du ja schon ein bisschen unter Druck gestanden. Aber mit was für Erwartungen seid ihr denn dahin gefahren, Wolle?
Ja, also ich bin ja generell nicht ein Typ, der irgendwie ängstlich ist, oder Angst ist kein nie ein guter Begleiter. Deswegen dachte ich mir auch, naja, gegen die Bayern war die Leistung wirklich stark, speziell zweite Halbzeit, aber auch in der ersten haben wir eigentlich auch defensiv gut performt. Also gegen die Bayern ist man da rausgegangen und hat sich gedacht, naja, schon sehr ärgerlich, einen Punkt hätten wir haben müssen. Also ging ich dann auch positiv in dieses Kiel-Spiel. Man weiß natürlich nie bei einem Aufsteiger, was da so passieren kann, wenn es dumm läuft. Aber wir haben, wie du es auch gesagt hast, schon ziemlich souverän performt. Von Beginn an fand ich uns eigentlich schon sehr dominant. Haben ein bisschen wenig Torchancen vielleicht, also wir hätten mehr verwerten können, mit guten Chancen gleich zu Beginn. Aber ja, im Endeffekt habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, was wäre, wenn, weil ich mir denke, auch jetzt zum Beispiel gegen Frankfurt, gegen Leverkusen, gegen Stuttgart, das sind alles, das ist ein schweres Programm, aber wir sind doch eine gute Mannschaft und wenn wir ins Rollen kommen, dann spielt keiner gegen uns gerne. Und das ist das, was mich positiv stimmt in diesem Moment, dass wir griffig sind, bissig sind und gute Fußballer haben wir eh, hatten wir schon immer. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung auch, dass wir jetzt mehr wissen, wo wir lang zu laufen haben und dass so gewisse Abläufe, dass wir ja, dort besser werden und wir uns auch mehr Torchancen kreieren. Also ich bin auch jetzt immer noch sehr positiv.
Mhm. Sebastian, was nimmst du mit? Also eben die Standardsituation, die hätte ich ja noch angesprochen. Ja, also es war ja so ein Doppelschlag, 27. und 30. Minute mit den entsprechenden Freistößen da auch von Maximilian Arnold. Der komm auch nochmal gesondert drauf so, aber was nimmst du damit jetzt aus dem Spiel?
Also erstens war es natürlich eigentlich schon ein Pflichtsieg, ne? Also, muss man natürlich so sagen, wenn man weiß, wen man davor hatte und wer jetzt da alles kommt, muss man natürlich gegen Aufsteiger gewinnen. Was ich noch mitnehme, was schon mal schön zu sehen ist, hat sich ja so ein bisschen auch schon Ende letzter Saison angedeutet, ich habe das Gefühl, man sieht, dass sie besser wissen, was sie mit einem Ball anfangen sollen. Ja, also ist schon, denke ich mal, deutlich positiver, dass die offensiv wahrscheinlich besser performen werden als letzte Saison.
Das kannst du schon ableiten, ja.
Ja, ich habe gesagt, man hat es ja schon letzte Saison so ein bisschen gesehen. Ne? Das heißt, der Plan, was man mit dem Ball macht, ist ein bisschen klarer definiert, glaube ich, für die Spieler. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das auch so rüberkommt, wenn die einzelnen Leute jetzt darüber sprechen, was sie da alles machen wollen. Natürlich gibt es natürlich noch einige Fragezeichen, was tatsächlich passiert. Irgendwie so eine richtige erste Elf haben wir noch nicht. Jetzt ist Lovro leider ein bisschen verletzt. Hoffentlich natürlich steht da schnell wieder zur Verfügung. Wir haben jetzt noch Özcan dazu bekommen. Mit Astra Franks haben wir verlängert. Dann haben wir noch wie heißt der nochmal? Amura. Amura, der kommt jetzt auch bald wieder dazu. Ne?
Ja, das sind wir, also die, das, dass ich, wie das dann. Dass sich die quasi die Personalien dann noch ein Stückchen weit verbessert, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, aufgrund der Rückkehr der Verletzung, Meier jetzt mal ausgenommen. Das liegt ja so ein bisschen weit auf der Hand. Also, aber ich habe zuerst schon gedacht, Wolle, ich weiß nicht, wie es dir ging, als sie da mehr oder weniger unseren einzigen Kreativspieler da vom Platz getragen haben, da habe ich auch schon das gedacht. Das ist ja großartig.
So. Ja, ich war total genervt, weil ich, wir waren relativ weit weg von der Szene und haben trotzdem gesehen, dass das klares Foul war. Dann pfeift er das nicht mal, also nicht mal ein Freistoß, geschweige denn eine gelbe Karte für den Kieler Spieler. Und dann tragen sie unseren besten Spieler vom Feld. Also ich war eigentlich bis zum Schluss die ganze Zeit leicht angenervt deswegen gewesen, weil die sowieso sehr hart sehr hart gespielt haben. Und wir haben mehr, ich glaube, ich habe die Statistik im Kopf, aber ich glaube, wir haben 7 gelbe Karten bekommen.
Das ist sechs. Richtig, die Kieler 4 und eine rote. Und
aber gefühlt auf dem Platz.
Also rot für den Trainer.
Ja. Auf dem Platz war das eine ganz andere Situation. Also ich fand die Kieler viel robuster, wir waren oftmals zu spät und haben viel mehr gefoult. Und trotzdem haben sie den Wolfsburgern mehr gelbe Karten bekommen. Also ich fand die Schiedsrichterleistung sehr schwach. Hat das Spiel, fand ich, nicht unter Kontrolle gehabt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass auch die Wolfsburger Spieler da geschützt wurden vor diesen Fouls der Kieler. Das hat mich so ein bisschen verstimmt an dem Spiel. Denn gerade Lovro Meier, da wusste man ja noch nicht, was da überhaupt los ist.
Scheint es nicht ganz so schlimm zu sein, zum Glück, ja, in dem Sinne. Am Ende ist es ja auch so, und jetzt kann man natürlich, liebe Wölferradio-Zuhörer, auch sagen, was quatschen die jetzt dann noch über das Spiel gegen Kiel? Das ist weniger, glaube ich, das Spiel selber, als was man für Fingerzeige für die Nächsten mitnehmen kann. Und eine der größten Fingerzeige sind für mich zwei Sachen gewesen in diesem Spiel. Der erste ist, die ganze Vorbereitung und das erklärte Wunschziel des Trainers ist es, mit einer Dreierkette zu spielen. Jetzt ist das quasi fast vom Tisch, möchte ich mal sagen. Also wir spielen ja mit einer stabilen Viererkette, mit einem 4-2-3-1. Also eigentlich so, wie wir immer gespielt haben, in Anführungsstrichen.
Gegen Bayern ja auch schon.
Genau. Und ist ja auch in die Richtung, das irritiert mich dann halt immer. Klar, du kannst was ausprobieren in der Saisonvorbereitung, aber was das Thema Einspielen angeht, auch natürlich aufgrund der personellen Wechsel, also mit dem Abgang von Lacroix noch verbunden und so weiter und so fort. Jetzt kommen noch so zwei neue Innenverteidiger-Verpflichtungen, die musst du auch erstmal integrieren. Da weiß ich jetzt nicht, ob die Dreierkette da geeignet für ist, aber das ist so ein Fingerzeig in die Richtung, wo es dann jetzt auch die nächsten Spiele hingeht. Stichwort Viererkette, also in die Richtung, was mir deutlich mehr schmeckt insgesamt. Und offensichtlich ist da Ralf Hasenhüttl nicht auf meine Linie eingeschwenkt, aber hat sich da auch nochmal Gedanken gemacht. Und das Zweite, da könnt ihr gleich nochmal was zu sagen, ist die Verpflichtung von Salih Özcan. Da bin ich fest von überzeugt, dass der uns relativ schnell und relativ zeitnah richtig helfen wird. Von dem, was er da kann, mit welcher Spielübersicht, wo er auftaucht, in welchen Räumen und so weiter und so fort. Vielleicht mal der Reihe nach, Sebastian. Vielleicht angefangen mit der taktischen Formation. Sind das auch die Fingerzeige, die dich so umtreiben, oder sagst du, ach, das sehe ich nochmal ganz anders?
Ganz anders sehe ich nicht, aber das kann auch noch überraschend wieder in die Dreierkette mal umfunktioniert werden. Ich denke mal, vielleicht weiter als ich gesagt, ich trainiere dann jetzt mehr mal Dreierkette. Bei Viererkette können sie eh. Personal hat sich auch nicht so stark verändert in der Vorbereitung zur letzten Saison. Erst recht im Abwehrbereich. Dann kommt hinzu natürlich, dass er jetzt aber auch noch ein paar Spieler wieder neu dazu hinbekommen hat. Das heißt, es kann passieren natürlich, dass wir in 3-4 Spieltagen plötzlich eine Dreierkette dann haben. Also eine Steigemeißel ist das definitiv nicht. Flair hat das erstmal am Anfang gemacht für den Wohlfühlfaktor und schwenkt dann nochmal um zur Dreierkette. Fand ich schon interessant natürlich, dass er gegen Bayern dann gleich nochmal eine Viererkette dahin steht.
Ja, genau. Deswegen Wolle für dich auch mehr als nur ein Fingerzeig oder für eine Momentaufnahme, was die Kette angeht?
Ich sag's mal so, in der Viererkette haben sie jetzt 2 ordentliche Spiele gemacht und gegen die Bayern haben sie 3 Tore bekommen, auch hätten auch 1-2 bekommen können. Gegen Kiel haben wir zu Null gespielt. Im Endeffekt ist ja in der Viererkette nicht zwangsläufig die stabilere Variante, weil mit einer Dreierkette und wenn du dann die 2-5, also die Außenverteidiger davor, also weiter ins defensive Mittelfeld zurückziehst, dann hast du deine Fünferkette, gegen die welche anlaufen müssen. Also es hängt immer ein bisschen von ab, wie die formiert sind. Und für mich ist es immer so, ich bin sowieso ein Freund der Viererkette, das ist mir irgendwie so logischer in meinem Fußball gucken, aber da bin ich tatsächlich eher so, dass ich sage, ich vertraue da dem Trainerteam, in welcher Formation sie dort auflaufen lassen, weil das ja auch immer ein bisschen gegnerabhängig ist. Ne? Mhm. Deswegen bin ich da relativ schmerzbefreit. Ja.
die Viererkette ist auch historisch gewachsen ja irgendwie bei uns, ne? Also
ja.
Ich glaube, kaum einen Wolfsburg, der sagen würde, Dreierkette war schon immer das Ding hier.
Ja, nee, nicht nur das, es war, weil ja auch alle Trainer grandios gescheitert sind, die das versucht haben zu installieren.
Ja, Glasner, ja. Glasner hat ja angefangen.
Nee, Hecking hat das auch schon versucht. Ich sag mal mit Gila Vogi in der Zentrale hinten. Ja, also das war ja damals noch so. Also stimmt, das ging ja da, das ging ja schon los und mit allen, die da kamen, ja, die wollten das ja auch. Das war irgendwie wie so eine sportliche Aufgabe, habe ich hier, glaube ich, im Wölferradio auch schon mal gesagt. Also die Wolfsburg-Trainer-Challenge. Ich kriege hier doch erfolgreich die Dreierkette zustande. Ne?
Okay, naja. Am Ende, egal welche Kette sie spielen, Hauptsache sie kriegen es auf die Reihe.
Oh, ne? Ja, gut. Ne? Schön. Gut, dann gehen wir mal gleich weiter, Wolle, bevor jetzt hier noch mehr geistige Ergüsse kommen. Özcan. Ein Leihgeschäft, ja, also, der so ein bisschen aufs Letzte, auf den letzten Drücker, ne?
Also erstmal, bevor wir überhaupt, also doch, wir fangen so an. Sami Özcan ist ist reingekommen, war gleich total präsent. Wir konnten ihn gut sehen, weil er sich oft in der zweiten Halbzeit dort in der Ecke aufgehalten hat vor den VfL-Fans. Da war er gut sichtbar. Ich war echt begeistert, wie stabil er dort schon Laufwege gefunden hat, wie er sich immer in diesem Dreierverbund positioniert hat und also ich fand ihn mega stark, fand ihn total robust, schnell, athletisch, zweikampfstark und trotzdem ballsicher. Also er ist auf jeden Fall eine Bereicherung für unser Spiel. Fehlt uns auch ein bisschen, weil er auch noch ein bisschen mehr Tempo hat und als jetzt beispielsweise Arnold auf der 6, aber oder auf der 8, aber das gibt halt Arnold dann auch nochmal ein bisschen mehr Freiraum und Sicherheit in seinem Spiel. Also das heißt, ja, ich bin super begeistert von diesem Transfer, ist mir auch so menschlich super sympathisch. Und lustigerweise, und das mal ein kleiner Side-Fact privat, eine gute Freundin von meiner Frau, die Erzieherin ist, die ist in Köln Erzieherin, schon seit ewigen Zeiten, und die hat uns gleich angerufen, hat gesagt, der Sally Özcan war bis zur Schule bei ihr in der Gruppe. Also das heißt, man hat da sogar einen Bezug. Wenn ich jemanden treffe, werde ich ihn von der Erzieherin mal grüßen.
Ah, das ist schön.
Also, genau. Deswegen, das sind so die Sidechecks. Ja.
Witzige Nummer, auf jeden Fall. Gut, aber Sebastian, wenn du jetzt wieder mit einem Kettenwitz kommst, ja, wie siehst du denn die Leihgabe von Borussia Dortmund?
Ich habe mich gefreut, als es verkündet wurde, dass er zu uns kommt. Ich fand ihn schon immer als ziemlich starken Mann. Ich fand es schon relativ überraschend, dass er gar nicht so sehr zum Zuge kam in Dortmund. Ich konnte es zum Beispiel nie erkennen, dass jetzt Özcan, der eine ähnliche Rolle ja spielt, Can meine ich, dass der eigentlich so viel stärker sein sollte als er jetzt zum Beispiel. Aber ich habe mich sehr gefreut darüber und er hat es jetzt gleich mal bewiesen, dass er echt ein echt guter Mann ist und tut, glaube ich, auch unserer Mannschaft und dem ganzen Spiel ziemlich gut, weil er sehr robust ist, kann mit dem Ball gut umgehen, hat ein schönes Auge, also ich glaube, da können wir uns freuen, dass wir den haben.
Ja, und damit ist auch ja der Kader sozusagen auch nach den Verpflichtungen von Konstantinos Koulierakis und Dennis Wavro, sind ja die beiden Innenverteidigerzugänge, die ja auch auf den letzten Drücker dann am sogenannten Deadline Day, glaube ich, noch aufgeschlagen sind. Ist der Kader komplett. Und da fällt vor allen Dingen eine Sache erstmal auf. Ich erinnere mich noch an Ralf Hasenhüttl, der sagte, ihm ist der Kader zu groß, er möchte so 23 Spieler haben. Jetzt hast du immer noch so 32, auch nach den Abgängen. Dann gibt's Verlängerungen mit Franks noch mit dazu. So, dann hast du die ganzen Jugendspieler noch mit dabei. Und Lukas Metscher ist wieder auf dem Weg zurück. Also alleine, wenn ich mir die Abwehr angucke, ja, sagt der Motto, Mathis Angeli ist ja auch verpflichtet worden, wobei als 17-Jähriger natürlich ein Nachwuchsspieler in dem Zusammenhang. Aber mit Borneau, Kilian Fischer, Mähle, Koulierakis habe ich gesagt, Odogo aus dem eigenen Nachwuchs. Und Rogerio ist ja auch noch da, obwohl er verletzt ist. Dennis Wavro, Cedric Cesiga. Ja, also da kannst du ja zwei komplette Ketten mitspielen, wenn du so willst. Ja, in dem Sinne. Und wenn ich ins Mittelfeld gucke, ja, neben Arnold, Baku, Bröger, Dardai, auch wie gesagt, die beiden 18-Jährigen, auch gute Figuren gemacht in der Vorbereitung. Veteran Yannick Gerhardt, Kaminski, auf den komme ich gleich auch nochmal. Maier, Özcan jetzt verpflichtet, Paredes, Swanberg, Franks und Wimmer. Ja, und vorne hast du Amura, Behrens, Biajek immer noch da, wahrscheinlich mit nicht viel Chancen auf die auf viele Einsatzzeiten in dieser Saison. Ein Matcher, der jetzt dann wahrscheinlich irgendwann zurückkommt, Thiago Tomasch und Jonas Wind, der auch so ein Härtefall, ja, da, was das angeht. Wie empfindet ihr A, die Qualität des Kaders und B, die Größe, Wolle?
Ja, die Qualität des Kaders ist schon überragend, kann man sagen. Also wir haben zumindest sehr breit gefächert, hatten wir ja letztes Jahr auch schon sehr breit gefächertes Niveau. Also ich finde, dort fällt auf den Positionen fällt kaum jemand ab. Wir haben übrigens noch einen sehr guten Torwart jetzt auch bekommen, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, definitiv.
Und der ja auch echt da schon in beiden Spielen gezeigt hat, was er so kann. Und naja, wie immer, wenn so ein Umbruch ist und das gerade ja bei so zwei grundverschiedenen Trainertypen, dann hast du dann halt dort diesen riesigen Kader. Es wird im Winter mit Sicherheit noch was passieren, kann ich mir vorstellen. Und ich finde aber die Tendenzen, die sie jetzt haben, auch von dem Einkauf her, dass sie wirklich auf junge Leute setzen, weil sie auch Erfahrung ja noch im Kader haben, finde ich jetzt erstmal so diese Mischung sehr gut. Da sind noch viele Jugendspieler bei, die noch gar keinen wirklichen Anspruch auf Einsatz haben können, weil sie echt dann noch ja quasi jetzt nicht als teure Jugendspieler für x Millionen eingekauft wurden, sondern ein Großteil davon kam ja auch aus der Jugend. Das heißt, klar müssen 4, 5, 6 Spieler auf jeden Fall ja zum Winter hin dann geguckt werden, dass man sich dann dort was ausdenkt mit Leihgeschäften oder mit Verkäufen. Aber das ist jetzt erstmal egal. Es geht jetzt erstmal darum, dass wir mit dieser Mannschaft, mit diesem Stil erstmal performen können. Und wenn wir eine hohe Qualität haben und er es schafft, jedem Spieler auch so ein bisschen Einsatzzeiten zu geben und jeder Spieler auch weiß, wo seine Position ist und wo er gesehen wird und das dann auch umsetzt, dann kann auch ein großer Kader ja zufriedengestellt werden, sage ich mal, wenn der Erfolg da ist. Und in Stuttgart hat man es ja letztes Jahr gesehen, der Kader war auch nicht klein und die haben es geschafft, durch auch die ja, Qualität und durch diese zweite Reihe dann die Erfolge zu bringen. Und die Hoffnung habe ich halt auch.
Sebastian?
Ah, ist schon sehr schwierig, mit so vielen Leuten in die Saison zu gehen. Also das Problem hat man ja auch eigentlich fast vor jeder Saison jetzt in letzter Zeit. Dass wir eigentlich immer einen Haufen Spieler hatten. Der Trainer und meist auch neue Trainer hat dann gewünscht, natürlich ein bisschen kleinerer Kader wäre schön. Und es hat nicht geklappt. Ne? Und es ist schon schwierig. Auch wirklich dann alle zufriedenzustellen wird schwierig. Letzte Saison hat man gesehen, da hat schon Kovac immer wieder versucht, den einen oder anderen dann reinzubringen und so. Hat aber nie so wirklich funktioniert. Also an sich brauchst du schon so einen gewissen Stamm von wirklich 13, 14 Leuten. Und der Rest ist dann mehr die Ergänzung. Und das ist natürlich schwer hinzubekommen mit um die 30 Mann, die du dann im Kader hast. Ne?
Für mich wird vor allen Dingen interessant sein, insbesondere, weil ich glaube, es ist erkennbar, dass Ralf Hasenhüttl genau diese Achse jetzt für sich definiert hat, ein Stück weit. Vor allen Dingen mal hinten raus. Mit Grabara, Bornau und Arnold ist, glaube ich, so seine Achse. Und ich glaube, auch Maier hätte da jetzt eine Rolle gespielt, bis zu seiner Verletzung. Was interessant ist für mich, ist, dass er ganz viele Spieler einsetzt, die nicht zwingend auf ihrer Position immer spielen. Also ein Jakub Kaminski zum Beispiel als linker Verteidiger. Ein Patrick Wimmer war ganz viel auch als Mittelstürmer im Einsatz gegen Kiel. Thiago Tomasch tatsächlich auch weniger als, ich sag mal jetzt Feingeist oder als schneller Flügelspieler, sondern tatsächlich auch als Malocher, teilweise sogar als Ballschlepper habe ich den gesehen, sehr überraschenderweise auch durchaus zweikampfstark, auch gegen Bayern schon, sehr körperbetont, aber nicht zwingend Sachen, die man ihm da jetzt als ersten Attribut da letztendlich auch zuschreibt. Wie geht's euch damit, was das angeht? Also gerade das Thema Kaminski als linker Verteidiger, das ist ja durchaus überraschend, wie das letztendlich auch gelaufen ist.
Ja, er war gegen Bayern, auch wenn er das Eigentor so unglücklich dort verursacht hat, war er aber einer
Ja, nicht der nur Spieler, das 1:0 auch, hat er auch verschuldet, indem er sich da abkochen lässt auf der Seite.
Ja, gut, aber ich fand aber, dass natürlich gegen die Bayern, du musst immer gucken, gegen wen der da spielt. Und das sind natürlich andere Kaliber, da kann der beste Außenverteidiger auch mal vernascht werden oder da passieren Tore. Ne? Also das fand ich, das Eigentor kannst du ihm gar nicht, das ist einfach ein Versuch, im Kopfball abzuwehren. Und das erste Tor, gut, da hat er sich vernaschen lassen. Aber er hat davor, da zwischendurch aber auch wirklich starke Tacklings gehabt und auch zwei große Dinger vereitelt.
Ja, der ist da immer besser reingekommen, gar keine Frage. Auch gegen Kiel jetzt auch so, ne?
Eben, ich fand das super, ich fand das gut und dann darf man auch mal einen Fehler machen oder sich mal vernaschen lassen.
Aber okay, frage ich anders. Ist er da nicht verschenkt als linker Verteidiger? Also wenn man weiß, er hat ja die defensiven Schwächen, so braucht immer auch eine gewisse Anlaufzeit, um das entsprechend auch zu verinnerlichen. Ist ja nicht so, dass er in der Vorbereitung immer linker Verteidiger gespielt hat. Ja, linker Schienenspieler, aber das ist dann nochmal was anderes in der Dreierkette als dann in der Viererkette, wenn du da hinten deinen Laden dicht machen musst. Und hat er nicht eigentlich seine Stärken als linker oder rechter Außenspieler? Also
offensiv. Ja, gut, hat er eine große Konkurrenz. Und ich persönlich bin bin da ganz, ganz klar, weil manchmal die Schienenspieler wie in Baku, wo man auch vor 2 Jahren in der Defensive Schwächen nachgesagt hat, jetzt hat er die stabilisiert, dann hat er in der Offensive vielleicht mal weniger Glanzmomente, aber wichtig ist, dass sie funktionieren. Und ich fand, Kaminski hat aus meiner Sicht trotz gerade bei der Leistung gegen Bayern, ist er mir eher positiv aufgefallen. Und vor allen Dingen ist es doch ein gutes Attribut, dass die sich einen Arsch aufreißen, um Hauptsache sie spielen. Und wenn sie dann ihre Leistung bringen, dann ist es mir eigentlich egal, wo sie eingesetzt werden. Auch aber auch ein Gerhard, ne? Ja. Gerhard wurde auch als Außenspieler gegen Koblenz, glaube ich, hat er ja als Außenverteidiger gespielt und oder war mal zwischenzeitlich als Außenverteidiger geplant. Ist auch nicht seine Top-Position, aber er liefert ab.
Ja. Wie geht's dir mit diesen, ich sag mal jetzt, ungewöhnlichen Positionen oder auch Rollen einsetzen, oder Rollenverständnissen, die Ralf Hasenhüttl von seinen Spielern da offensichtlich verlangt oder das eingesetzt hat gegen Bayern und gegen letztendlich auch gegen Kiel?
Aber Kaminski, ich glaube, das ist erstmal nur eine temporäre Sache, dass jetzt auch da defensiver jetzt eingesetzt wurde. Wir haben uns ja auch hinten links nochmal ein bisschen verstärkt. Dann haben wir einen, der halt noch ein bisschen verletzt ist, aber auch hoffentlich bald wieder zur Verfügung steht. Ich denke mal, das wird nicht von Dauer sein, dass Kaminski hinten auftritt. Also das heißt, er wird dann sicherlich wieder offensiver eingesetzt. Bei Thiago Thomas zum Beispiel fand ich das jetzt sehr positiv. Spricht auch wieder dafür, er hat jetzt wahrscheinlich besseres Verständnis dafür, was er zu tun hat und kann das entsprechend umsetzen, wirklich als Rackerer auf der Seite. Das heißt, er hat also wirklich eine positive Entwicklung genommen. Und wenn er dann so weitermacht, dann wird es auch nach vorne natürlich nochmal erfolgreicher werden wieder bei ihm. Ist ganz cool. Man könnte meinen, der Hasenhüttl sieht jetzt nicht Spieler als Positionsspieler, sondern es sind alles Fußballer, die müssen alles können, so nach dem Motto, ja.
Ja, ja, so ein bisschen Football total, ja.
Ja, so ich brauche 3 Fußballer, besorg die mal.
Ja, ja gut, also da wird es halt auch mal interessant sein, gerade, also was sehr gut funktioniert, das haben wir ja auch gesehen, ist dieses, ich sag mal, das Pressing, Gegenpressing, ne, so ungefähr. Und was hat Sebastian, glaube ich, gesagt, dass wir mehr mit dem Ball anfangen können, als es noch gerade zum Ende der vergangenen Saison letztendlich gewesen ist. Also das Ganze wirkt schon ein Stückchen weit stabiler und potenziell
ausgewogener
und ein bisschen mehr mit Plan und so weiter und so fort. Und trotzdem muss ich einmal nochmal die Frage stellen, wenn du so kaufst und wenn du so trainierst und wenn du so ausrichtest und die Spieler so und so einsetzt wolle, kann das nochmal ein Problem werden, insbesondere da die Spieler dabei bei Laune zu halten, weil das ist ja so ein Ding, da weißt du ja, da sind ja schon Härtefälle, du hast ja jetzt schon Härtefälle mit dem Jonas Wind, auch ein Kevin Behrens hat wahrscheinlich nicht den Anspruch, sich da nur auf die Bank zu setzen, was das angeht. Yannick Gerhardt ist ja, da hast du so jungen Spunde wie Dardai, spielt die ganze Vorbereitung oder so, der hat ja auch da letztendlich überzeugt, in Anführungsstrichen. Und dann kommen jetzt noch sozusagen neue Leute in den Kader, wie die beiden Innenverteidiger, um dann den etablierten da sozusagen nochmal Feuer zu machen. Und Verletzte kommen auch noch zurück. Ja, mit Metscher vorne im Sturm. Das ist der nächste Härtefall, wenn du so willst. Gut, da muss man erstmal abwarten, wie das auch passiert. Aber auch ein Mele ist ja nicht dafür da, sich entweder rechts oder links auf die Bank zu setzen, so nach dem Motto. Das ist, also wie beurteilst du das?
Ja, ich sag mal, er hat ja auch jetzt, ich glaube auch gegen die Bayern, aber auf jeden Fall gegen Kiel hat er ja noch den Bennett, wie heißt der?
Bennett Bröger, genau, ja, ja.
Bennett Bröger, genau, den hat er ja auch noch eingesetzt. Und also es sind, ich sag's mal so, wenn wir erfolgreich sind und er jetzt zum Beispiel über die Viererkette kommt und dann vielleicht spielt er dann auch mal gegen anderen Gegner Dreierkette und hat dann andere Spieler im Kopf, die dann ihre Einsatzchancen bekommen. Dann es ist natürlich eine Herausforderung, so viele Spieler glücklich zu machen. Das ist klar. Und mit Sicherheit werden wir uns auch von Spielern trennen müssen. Aber jetzt im Moment gilt erstmal mit dem Kader, den wir jetzt haben. Wir haben jetzt auf keiner Position zumindest Defizite. Wir haben in der Verteidigung mit Lacroix natürlich einen starken Spieler verloren, haben jetzt aber dann mit zwei und Jens. Ich persönlich fand Jens gut. Ich war ein bisschen überrascht, dass der da so zügig wieder gegangen ist, aber wir haben da jetzt auf jeden Fall in der Innenverteidigung jetzt keinen Bedarf mehr. Wir haben auf den Außen jetzt, wenn auch Bele wiederkommt, sind wir gut besetzt im Mittelfeld sowieso. Im Sturm haben wir mit Behrens und Wind zwei so klassische oder mit, ja, wir haben da Alternativen, verschiedene Spielertypen. Vielleicht kommt ein Matcher noch zurück. Da sind wir in allen Spielteilen sind wir super aufgestellt. So, dann wirst du im Winter sehen, wer dann dort seine Einsatzzeiten bekommen hat und wer sich entwickelt. Aber im Moment haben wir zumindest erstmal nirgends eine Schwachstelle, so aus meiner Sicht.
Sebastian, auch zufrieden mit dem Kader?
Nee, weil es einfach zu viele sind. Wir können ja wirklich drei.
Auch von denen, die da sind.
Sagen wir, auf jeder Position können wir Dreiecke bilden.
Ja.
Wie man das so im modernen Fußball ja macht. Mhm. Ja, die da sind, finde ich top. Das ist ein schöner
Kader. Will ich nochmal festhalten, weil wir ganz, ganz häufig in Wolfsburg kommen, es sind mit den Transfers, jetzt ist ja ein neuer Mann am Ruder mit Peter Christiansen, der ja quasi das mit fortgesetzt oder finalisiert hat, was ja Schinzi Lords und Hasenhüttl ja schon vor dem Sommer mehr oder weniger begonnen haben. Ja, also das ist ja sozusagen, und normalerweise kommst du in Wolfsburg immer mit, ja, sind wir alle mit zufrieden, nominell sieht das gut aus und hinten raus am Ende der Saison heißt es, scheiße, was haben wir denn da zusammen gekauft? Ja, so ungefähr. Da ist dann das Gemecker im Nachhinein immer groß, möchte ich mal sagen. Aber deswegen wollte ich das jetzt einmal festhalten. Wir können da jetzt erstmal konform mitgehen, dass das Thema Kaderqualität eigentlich dazu führen müsste, besser abzuschneiden oder auch deutlich besser abzuschneiden als in der vergangenen Saison. Richtig?
Richtig, aber, ne? Ja, aber es gibt halt, es sind aber so viele Spieler und dadurch, dass welche später zugekommen sind, dass natürlich weiterhin Fragezeichen bleiben, ne? Jede einzelne Position ist top besetzt oder so, aber am Ende müssen wir trotzdem zusammenspielen und.
Das stimmt.
Da haben wir leider zu viel Erfahrung gemacht, dass das oft nicht klappt, auch wenn man ein gutes Gefühl hat am Anfang.
Vielleicht war Kiel auch jetzt noch nicht der richtige Gradmesser, werden wir dann mal sehen. Dann letztendlich, denn am Samstag kommt ja ein richtiger, möchte ich nochmal sagen, oder ein direkter Konkurrent um die internationalen Plätze, kommen wir gleich drauf. Würde aber gerne, bevor wir da nochmal hingucken, auf das Thema, wenn ihr es in Kiel mitbekommen habt, kommen, Stichwort Stimmung, was ja von Ralf Hasenhüttl aus meiner Sicht ein bisschen unnötig aufgemacht wurde, diese Baustelle da nach dem Bayern-Spiel. Es wurde so medial gesagt, er wollte so ein bisschen die Fans da kitzeln in irgendeiner Form. Und das sah man sich bestätigt, dass, weil es in Kiel dann einigermaßen gut aussah. Gut, ist das Spiel auch anders ausgegangen und es war ein Auswärtsspiel, kann man vielleicht nicht ganz so vergleichen. So, aber diese Diskussion von wegen hier auf einmal wieder Friedhof. Das ist natürlich etwas, was uns insgesamt auch im Blick auf den VfL Wolfsburg sehr, sehr wehtut, finde ich immer. Und war ja auch zwischenzeitlich auf dem VfL Sommerfest, was stattgefunden hat, auf dem Rittergut in Nordsteimke. Und da wurde Hasenhüttl auch nochmal auf der Bühne interviewt und haben alle drauf gewartet, was sagt er denn jetzt zu dem Thema? Und alle haben gedacht, er relativiert das Ganze nochmal. Nee, hat er nicht in dem Sinne. Also interessant war dann die Reaktion von ihm nach Kiel, dass er sagte, wäre da zufrieden gewesen mit dem Support und am Ende des Tages hätten auch nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Zuschauer gut performt. Wie habt ihr diese Diskussion verfolgt und welchen Fingerzeig nehmt ihr dann jetzt auch quasi vor dem Heimspiel gegen Frankfurt mit, was dieses Thema angeht, Wolle?
Ja, also darüber haben wir uns halt auch ja viele Gedanken gemacht, speziell auch nach dem Bayern-Spiel. Ich glaube, was Hasenhüttl gestört hat und warum er das gesagt hat, und das kann ich sogar gewissermaßen nachvollziehen, war, dass so diese Emotion im gesamten Stadion teilweise so ein bisschen gelähmt war, weil auch gegen die Bayern haben wir sehr gut performt, führen. Und dann hat er ja gesagt, so nach dem 2-2 war wieder so ein bisschen Friedhof. Und dann gab es, glaube ich, auch noch seitens der organisierten Fanszene gab es da auch noch ein bisschen Differenzen. Und es gab da irgendwie einen 5-minütigen Boykott oder ähnliches. Und schon hattest du genau in der Phase, wo wir eigentlich das Feuer hätten lodern lassen müssen, war so ein bisschen so kurz war die Luft raus.
Ja, aber haust du dann die Fans in die Pfanne? Weil du trittst ja nicht die vor denen vor Schienbein, die sowieso nicht anfeuern, sondern denen, die anfeuern. Das ist ja die Außenwirkung.
Ja, aber die meinte er ja gar nicht.
Ja, das ist ja egal, nicht, aber die sind ja die sich den Schuh anziehen. Und die
also
auch.
Also ich sehe das so, er ist nach dem Bayern-Spiel, direkt bevor seiner Aussage, ist er in die Kurve gekommen. Es war auch der erste Trainer seit langem, der in die Kurve gekommen ist und sich bei den Fans den zugewunken hat. Also das heißt, mein Eindruck war, er meinte nicht die organisierte Szene, er meinte, glaube ich, eher den Rest im Stadion.
Warum hat er es dann nicht gesagt?
Ja, weil er auch voller Emotionen steckt. Und wenn man dann dort auch eine halbe Stunde nach dem Spiel immer noch angefressen ist, weil man vielleicht dann in dem Moment...
Dann kannst du es ja zwei Tage später machen. Wenn du nicht mehr emotionalisiert bist. Es gibt ja genug Möglichkeiten.
Wir wollen auch manchmal, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wie oft ist es so, dass wir Fans, wenn die Mannschaft nicht performt, und dann suchen wir gleich, wir wollen euch kämpfen sehen, wir pfeifen sie aus, wir machen sie nieder. Es ist eine sehr einseitige Verbindung. Und wenn man dann mal, auch wir als Wolfsburg, vielleicht war die Art und Weise, das Timing, kann man besser machen, muss ich auch sagen. War auch vor allen Dingen nicht so schlimm, wie es so dargestellt hat, weil es war so eine Phase von ein paar Minuten, wo es ein bisschen dünner war. Aber vielleicht wollte er uns auch mal aufrütteln. Und da finde ich so eine Kritik.
Ja, aber dafür ist er nicht lange da. Also dafür, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es ja selber kommentiert und war sehr erstaunt hinterher über diese Aussagen. Und ich fand es gar nicht so leise, ehrlich gesagt, was das angeht. Und ich habe ihn ein paar Mal beobachtet. Ich sitze da ja ganz günstig auf der Pressetribüne und habe gesehen, dass der sich immer umgedreht hat. Und quasi die VIP-Fans, wo wahrscheinlich die Hälfte aus Bayern war, ungefähr, er so die da immer angepault hat nach dem Motto, mach doch mal mit. So, aber dann mache ich doch nicht eine Generalkritik, wo am Ende sich halb Fußball-Deutschland über uns lustig macht. Und das muss ja einem dann auch bewusst sein, weil es ja als Beobachter der Szene in Anführungsstrichen. Und wenn ich es nicht weiß, dann muss ich mich da einmal abholen lassen bei dem Thema. Ja, so, es dient halt nicht in dieser Situation, vor allen Dingen, wenn du genau die Leute brauchst, um das nächste Mal wieder genau das Gegenteil zu bewirken.
Das ist ja eigentlich sinnvoll, ruhig mal auch in eine andere Richtung mal eine Kritik zu äußern. Problem ist halt nur, dass 95% der Medien in Deutschland oder der Fußballmedien Boulevard ist. Ja, irgendwie ernsthaftes Interesse, seriöses Interesse an journalistischer Arbeit ist da eigentlich ja gar nicht so angesagt. 11 Freunde sofort darauf angesprungen natürlich, ohne irgendwelche Reflexionen.
Ja, alle.
Ne? Ich habe auch einen Artikel gelesen, da wurde es deutlich reflektierter sich alles angeschaut. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo es war.
In der Emma oder was?
Schon ein paar Tage, ja.
So, schöner Wohnen, oder?
Blitzilu oder so. hatte ich aber wirklich gefunden, ist aber auch schon ein paar Tage her. Ne? Aber das zeigt es ja, ne? Die meisten springen darauf an, 95%, weil die halt jeden Mist aufnehmen, weil es halt nur reiner Boulevard ist. Egal. Auch
ja, aber genau Sport deswegen darfst du doch als so. Sportlich Handeln da nicht sowas ablassen. Jetzt mal ganz ehrlich.
Deswegen kannst du es eigentlich nicht machen. Ne? Eigentlich so, wenn man das jetzt objektiv betrachtet, macht natürlich auch mal Sinn, aber es ist nicht möglich, das zu machen.
Und das am ersten Spieltag.
Keiner darauf ernsthaft anspringt. Weil es springt halt keiner ernsthaft darauf an. Es wird immer nur gleich mit aufgehauen. Ne? Ja. Deswegen kannst du das natürlich nicht bringen oder musst das natürlich ein bisschen intensiver mal anschauen.
Aber Wolle juckt schon in der Zunge, ich höre es schon.
Ich verstehe ja eure Sicht und es ist immer so das Gleiche. Wir regen uns dann über den Boulevard auf, wir regen uns auf, dass wir nicht geliebt werden, dass sich ja alle wieder über den Abend vor Wolfsburg lustig machen. Nee, man kann es auch einfach mal anders sehen und zwar sagen, wir können uns einfach auch mal reflektieren und mal überlegen, was ist denn von der Kritik, die da manchmal auch kommt, was ist denn da dran? Und wenn man beispielsweise jetzt bei uns die Stimmung im Stadion sieht, ich finde, die organisierten Fans sind top, die Nordkurve macht das gut. Ich finde, aber wenn man da jetzt mal anfängt, auch die Liederwahl, manchmal ein bisschen eintönig, manchmal ein bisschen weniger Support von den Rängen fordernd, sondern das sind eher eigene Lieder, die so das halbe Stadion nicht mitsingt. Und das wäre schon mal so das Erste, wo man sagen kann, okay, die organisierte Szene ist top, die sind immer laut, die geben sich wirklich Mühe. Aber vielleicht ist es wie so ein DJ auf der Hochzeit. Man muss gucken, wenn das Publikum nicht tanzt, ob man vielleicht auch andere Mucke auflegt. Das wäre das Erste, was man daraus ziehen kann. Dann könnte man sagen, dass zum Beispiel auf den Rängen vielleicht erst mehr Emotionen kommen muss. Weil manchmal denke ich mir auch, es fehlt manchmal so diese Emotion, auch wenn es das Gebrülle ist oder das Gemecker. Hauptsache, es ist laut. Und wir sind vielleicht auch ein bisschen gebeutelt von letzter Saison, wo wir viele Spiele nach guter Leistung dann noch irgendwie auf die letzten Meter verschenkt hatten. Aber ich finde es manchmal auch nicht schlecht, sich auch mal so ein bisschen dann erstmal nicht drüber zu ärgern, dass was gesagt wird, sondern mal Gedanken zu machen, warum es gesagt wird. Denn die organisierten Fans, wenn man jetzt Kiel sieht oder wenn man sieht, wenn die unterwegs sind, dann machen die schon Alarm, so gut es können. Das haben wir auch in Koblenz gesehen und.
Ja, Moment. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu einfach, Wolle, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil es geht nicht darum, Kritik zu äußern. Das kann Ralf Hasenhüttl machen. Er hat die Möglichkeit. Und die Woche war dann ja auch die OFC-Versammlung oder sonstiges und es gibt die Möglichkeit, da mit den verschiedenen Fangruppen in Kontakt zu kommen. Gerade als heimischer Trainer, wenn mir was nicht passt. Was ich nicht machen sollte, ist am ersten Spieltag, nachdem die Saison davor absolute Grütze gewesen ist, unter anderem auch die Spiele, die Ralf Hasenhüttl teilweise verantwortet hat, ja, plus das Beben mit Marcel Schäfer und so weiter und so fort. Und dann liegst du gegen Bayern vorne, hinten hast du nicht gesehen und auf einmal sollst du da die Kohlen aus dem Feuer holen als Publikum, wo die Mannschaft am ersten Spieltag ein gutes Spiel der zweiten Halbzeit gemacht hat, mehr aber auch nicht. So, und dann hinterher zu gehen und dann so eine Generalkritik abzulassen, da tue ich mich ehrlich gesagt schwer, weil es gerade für den Trainer die Möglichkeit gibt, das anders zu lösen, als das bei DAZN am Mikrofon zu machen.
Naja, finde ich. Ja, ich glaube, wir werden uns da schwer einig, weil ich meine, natürlich ist, habe ich es ja auch gesagt, ich fand das Timing war jetzt nicht optimal, vor allen Dingen auch nicht, weil es auch, ja, aber wir haben es jetzt eigentlich alles schon besprochen. Ich glaube, es war viel Emotion dabei, weil direkt über ihm, auch in der Gegengerade sogar, über der Haupttribüne waren ja auch wirklich viele Bayern-Fans, erstaunlicherweise viele Bayern-Fans, das kann man sich auch mal hinterfragen, warum dort normalerweise grüne Trikots sind und dann plötzlich rote. Und das hat ihn mit Sicherheit. Ja,
kann ich dir sagen, weil die Grünen nicht hingehen und das die Karte verkaufen.
Ja, keine Ahnung. Da kommen wir ja wieder zu dem Punkt. Und deswegen, vielleicht war das so, er hat in seinem direkten Coaching-Bereich zu wenig Support gefühlt. Er wäre ja nicht zu der Nordkurve gegangen, wenn alles scheiße gewesen wäre.
Deswegen habe ich mich daher gewundert.
Es ging eigentlich, glaube ich, darum, dass das dort so ein bisschen zu wenig in der entscheidenden Phase oder in einer entscheidenden Phase zu wenig Support gab. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin natürlich auch bei euch. Das war jetzt vielleicht nicht das optimalste Timing. Aber ich denke mir dann manchmal auch, komm, nehmen wir da mal, die Boulevardpresse wird das morgen schon wieder vergessen haben, weil egal wie bei uns die Stimmung ist, diese Schublade haben sie sowieso immer. Also ja, spielt überhaupt keine Geige.
Dann formulieren wir es nach vorne, Wolle, die Frage. Mhm. Ne? Von wegen, wir haben ja dann jetzt das Spiel gegen Frankfurt. Friedhof oder kein Friedhof?
Ja, alleine weil Frankfurt 7000 Fans mit Sicherheit mitbringen werden, wird das definitiv kein Friedhof. Und das meine ich auch wirklich.
Wie 7,5? 10? Die werden 15 werden die mitbringen, mindestens. Und am Ende sind es wieder nur 3. Oder 4.
Naja, gut. Wie auch immer. Also Stadion wird ausverkauft sein, denke ich. Und mein Appell nochmal an die Trommler, an die Fanszene: Macht mehr Lieder, guckt mehr aufs Spielfeld, wie gerade das Spiel läuft. Und guckt nicht nur, schaut mal aufs Spielfeld und versucht mal mehr das Gefühl auch aus dem Stadion zu wittern und das ein bisschen besser zu transportieren. Denn das nervt mich ein bisschen, dass man manchmal zu sehr so seine eigene Party macht. Und wir sitzen in der Nordkurve, wie schon seit vielen Jahren, seit es das Stadion gibt. Und wir wissen auch, wie es sein kann. Das heißt, die machen es gut. aber macht es mal ein bisschen gesellschaftsfähiger. Das ist so ein bisschen mein Appell, weil dann kriegst du auch die Kurven viel besser abgeholt. Und denn von alleine kommt ja von den Kurven nichts. Das musst du mal die Neukurve aufrichten. Mhm. Und deswegen sind sie auch in der Verantwortung, die Kurven mit da abzuholen.
Gut, dann gucken wir nochmal aufs Sportliche Frankfurt, weil das ist ja für mich auch so mit der Gradmesser. Man hat den Charaktertest gegen Kiel bestanden, nach dem Motto, diesen Pflichtsieg gegen den Aufsteiger, wie Sebastian es vorhin gesagt hat. Das hat funktioniert, hat sich da entsprechend vernünftig und auch kampfstark präsentiert. Jetzt kommt ein Gegner, der gut drauf ist, zumindest im Offensivbereich vor allen Dingen, und dann am Ende auch ein Konkurrent da sein wird um die internationalen Plätze. Das heißt, rein rechnerisch musste das Spiel gewinnen, um da in die Vorhand zu kommen, logischerweise. Was seht ihr da sportlich am kommenden Samstag auf uns zu rollen? Oder sind wir alle noch in der Erfindungsphase, dass das gar kein Spiel ist, wo du sagst, ja, muss. Unentschieden reicht.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Das ist ja wirklich halt ein Duell auf Augenhöhe. Natürlich auch emotional finde ich ja schon Frankfurt immer
schlimm.
Nochmal ein bisschen besonderer, wenn man da natürlich gewinnt. Hat ja auch erst recht auch auswärts immer gut geklappt, eigentlich in den letzten Jahren. Haben wir ja immer was mitgenommen, ne? Auch zu Hause meistens mal recht erfolgreich. Also rein emotional musste da gewinnen. Ganz wichtig, weil man weiß ja, wie viel negative Stimmung aus dem Bereich da kommt, aus der Durchfahrtsgegend Hessen. Will ja keiner bleiben dort, ne? Da fahren ja alle nur durch, im Süden zu kommen oder im Norden. Will ja keiner da sein. Nein, ich freue mich dann genau auf dieses Duell natürlich. Ich finde es schön, dass wir gleich am Anfang eine Saison haben und ich will einen Sieg. Also die sollen da sich einen Arsch aufreißen, werden sie eh machen, und dann aber trotzdem auch einen vernünftigen Ball spielen. Damit sie auch wirklich die Buden machen.
Ja, Wolle?
Klare Sache.
Sportlich gegen Frankfurt, ja. Erwartungshaltung?
Ja, ist natürlich ein absolutes Spiel auf Augenhöhe, kann man so sagen.
Okay, das hat Sebastian schon gesagt. Lass dir was Eigenes einfallen.
Wenn es um Sportliche geht, natürlich müssen wir sie schlagen, weil danach kommen nochmal zwei dicke Brocken. Ich persönlich glaube auch, dass wir das können. Was halt bei uns momentan doch anfällig ist, wir sind schon auch für Tore noch so stabil, sind wir nicht, dass wir ohne Tor gegen Tore auskommen. Also das ist mein Gefühl zumindest. Und deswegen sage ich, die Offensive müssen wir in den Griff kriegen. Wenn wir die in den Griff kriegen, dann werden wir vorne unsere Buden machen. Aber ja, diesen Etikette und Mamouche, die musst du in den Griff kriegen. Mit welcher Kette und mit welchen Spielern auch immer. Wenn wir sie in den Griff kriegen, dann gewinnen wir das Spiel.
Ja, wir werden es dann sehen am kommenden Samstag. Tim und Holger Ballwanz werden bei Wölfe Radio Arena live mit dabei sein. Damit würde ich einmal so die sportliche Situation beim VfL Wolfsburg abhaken, aber hatte ich ja Anfang der Sendung angekündigt, dass wir uns einmal auch nochmal über das Thema Situation bei Volkswagen und mögliche Auswirkungen auf den VfL Wolfsburg sprechen sollten, müssten. Die Frage an euch beide, gibt es oder wird es Auswirkungen geben, insbesondere was auch so das Ding abseits des Platzes angeht? Also können sich die Spielerinnen, am Ende geht es ja da um den gesamten Verein, von dieser Situation, die ja durchaus von verschiedenen Seiten auch schon als historisch bezeichnet worden ist, können die sich davon frei machen und auf Fußball konzentrieren? Was glaubt ihr?
Ich denke schon eigentlich, dass die Spieler selber, die sind ja schon sehr konzentriert dabei. Ich denke mal, das wird dann viel mehr das Umfeld betreffen. Das könnte natürlich eine Auswirkung sein auf die Spieler auch, dass sie das dann doch irgendwie was spüren. Aber so direkt wird das jetzt, glaube ich, nicht einen Einfluss auf das Sportliche haben. Aber außenrum ist natürlich sehr schwer, das Ganze zu betrachten. Und welche Konsequenzen das auch noch allgemein haben wird in Wolfsburg, kann man natürlich nicht vorausschauen. Zumal, wenn das Konsequenzen ja haben sollte, dann ist das ja eigentlich schon eine Operation am Herzen, weil Wolfsburg ist halt das Herzstück des VW-Konzerns. Ja. Also kann ein schwieriges Thema werden. Am Ende wird es wahrscheinlich nicht ganz so heiß gegessen, wie es ja gekocht wird aktuell.
Mhm. Wolle?
Ja, wir haben ja auch schon die Dieselaffäre da 2015, 16 rum erlebt, und das hat auch natürlich die Situation auch im Verein irgendwo belastet, weil es ja irgendwie in der Stimmung in der Stadt und die Ängste, die waren damals auch spürbar. Ich glaube, das war ja auch die Saison, als wir dann mit Draxler und Co. Dann dort auch nicht so performt hatten in der Liga, wie es sein sollte. Naja, am Ende des Tages ist es so, was es sportlich für den VfL oder was es finanziell für den VfL bedeutet, das kann man jetzt noch nicht sehen. Aber es wird der Stimmung in der Stadt, vielleicht ist das der Strahlpunkt, vielleicht kann man es auch hoffen, dass es so wird, dass wenn sie dann dort erfolgreich sind, dass man dort wieder dann wenigstens einen positiven Vibe in der Stadt spürt.
Kann das sogar eine Hilfe sein? Kann das sogar eine Hilfe sein, wenn der VfL Wolfsburg gut performen sollte in der jetzigen Situation? Ich meine, gibt es ja in anderen Städten oder ich meine, jetzt gucken wir ganz klassisch mal nach England, ja, wo es dann insbesondere auch so darum geht, da mal den Alltag zu vergessen, in Anführungsstrichen. Kann das sogar eine Chance sein, Wolle, die aktuelle Situation?
Ja, vielleicht ist es dann auch so, dass generell vielleicht auch eine gewisse Demut einkehrt in dem einen oder anderen Bereich oder auch, dass man eine Dankbarkeit vielleicht auch mehr spürt. Denn wenn man merkt, dass halt auch, nichts ist selbstverständlich, nichts ist für immer und das ist jetzt halt auch spürbar, dass jetzt sich hier wirklich große Sachen halt ändern, auch bei VW und vielleicht auch in der gesamten Stadt und dass man dann mehr Dankbarkeit verspürt, dass man so einen Verein überhaupt in so einer Stadt wie bei uns hat und dass man das überhaupt feiern darf. Und das ist vielleicht auch, kann ja auch was Heilendes sein oder was uns da hilft und was einen neuen Vibe erkennen lässt. Weil, wie gesagt, so eine gewisse Sattheit, sei es, vielleicht ist so eine, alle sind so gewissermaßen ein bisschen satt, vielleicht ist das auch teilweise im ganzen Land so. Und da ist es manchmal vielleicht auch nicht schlecht, dass einem die Realität auch vor Augen geführt wird. Im Positiven wie im Schlechten, im Negativen. Ne?
Ja, sehr reflektierte Antwort. Ist ja fast schon, hat ja fast schon Schlusswortcharakter. Ja, in dem Sinne. Aber ich wollte natürlich tatsächlich auf den Vergleich hinaus. Klar, Dieselgate war da durchaus dramatisch damals. Und es hat ja auch, so wurde es ja auch hinterher gesagt, von allen Beteiligten, insgesamt, ich glaube Klaus Allofs oder so hat das damals auch gesagt, als es dann den Bach runterging und am Ende landeten wir in der Relegation, ja, mit einer fast Pokalsiegermannschaft noch so ungefähr und einer Vizemeistermannschaft. So, weil alle dann sich angeguckt haben und keiner wusste, wie es weitergeht und die Spieler dann, so wurde es dann auch kolportiert, dann immer schon mal geguckt haben, gibt es ja nicht nochmal einen anderen Verein und die Berater da in Marsch gesetzt hat sozusagen und dann nahm das so, dann siechte das alles so vor sich hin und am Ende des Tages hast du fast den Super-GAU dann letztendlich auch gehabt. Und wenn man das dann halt vergleicht, im Sinne von, also damals hat keiner die Beschäftigungssicherungsverhältnisse in Frage gestellt, wenn ich mich richtig erinnere, sagen wir es mal so. Und jetzt hast du eine ganz andere Situation. Wolle, ist das vergleichbar überhaupt aus deiner Sicht oder ist jetzt noch zu früh, das überhaupt zu sagen?
Ja, ich finde das zu früh, weil wir sollten jetzt mal die Tarifverhandlungen abwarten. Ne? Man sollte jetzt mal gucken, wie man sich am Ende einigt, weil wir wissen auch, es ist halt jetzt sind sehr harte Zeiten für VW und dann kommt da eine Tarifverhandlung rein, wo es jetzt dann halt echt ums Verhandeln geht und wo wir dann am Ende rauskommen, das wird man sehen. Wichtiger ist vor allen Dingen, dass wir es halt auch, dass wir die Krise meistern und jetzt nicht nur das wird jetzt wirklich ein VW. Wir dürfen nicht zu sehr ins VW abdriften, dass ich jetzt nur noch über VW und meinen Arbeitgeber spreche. Aber ja, wichtig ist jetzt erstmal, dass wir diese Tarifverhandlung gemeinsam meistern, dass man dort erstmal wieder eine Perspektive hat für die nächste Zeit und dann wird man sehen, wie sich das dann auf alles auswirkt. Ich hoffe auch, dass es so ist, wie Sebastian gesagt hat, dass es wie immer nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Aber dass die Zeiten ernst sind, das ist jetzt jedem bewusst. Und das ist auch jedem vielleicht bewusst, der für 190 Euro eine Dauerkarte beim VfL hat und sich dann trotzdem, dass man sich bewusst macht, dass das alles nicht selbstverständlich ist.
Ist ja. ganz interessant. Sebastian, stelle ich dir mal die Frage in die Richtung. Die Situation beim VfL, haben wir gesagt, finanziell, was das bedeutet, dass da die entsprechenden Möglichkeiten noch nicht absehbar sind, also in die eine und die andere Richtung, sprich wird da jetzt das Geld gekürzt oder auch nicht. Es gab aber unmittelbar danach die Forderung, also sowohl in, ich sag mal jetzt, sozialen Netzwerken mit Wolfsburger Stimme, als auch gerne überregional sogar, nach dem Motto, VW kann sich dieses Spielzeug, wenn da auf der Kippe steht, Wolfsburg oder Leute zu entlassen in Wolfsburg, kann man sich schlichtweg auch moralisch nicht leisten. Also im Sinne von, man müsste dann auch massivst beim VfL Wolfsburg einsparen, bevor da in irgendeiner Form, ja, ich sag mal jetzt, Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Ist das für dich schlüssig, ja, diese Argumentation, oder ist das zu kurz gesprungen, weil ein Engagement im Fußball oder überhaupt ein Sponsoring oder in dem Fall eine Eigentümerschaft und so weiter, sag mal, wenn du das einsparst, hat es ja auch was damit zu tun, dass du weniger Aufmerksamkeit bekommst, eventuell auch positivere Argumente für den Standort dann nicht mehr hast und so weiter und so fort. Also ist das für dich nachvollziehbar oder ist es zu kurz gesprungen?
Ja, es ist viel zu kurz gesprungen, weil das VfL Wolfsburg, der hat ja mit Wolfsburg zu tun und mit dem Werk, ne? Wie wir schon mal schön sagen, ne? Das geht alles nach Hand in Hand hier, diese drei Punkte. Und bei der ganzen anderen Geschichte, da geht es ja um ein bisschen mehr, nicht nur Wolfsburg. Da ist Emden betroffen, also die ganzen Standorte und sicherlich auch das Ausland. Das heißt, das kann man ja gar nicht runterziehen bis auf den VfL. Ja, und zumal, wenn du dann auch noch hier meinetwegen Leuten den Job wegnimmst, dann nimmst du denen auch noch deren Freizeitbeschäftigung oder deren Ablenkung. Ja?
Also du hast eine soziale Verantwortung gegenüber dem Standort darüber hinaus, was jetzt nichts, ich sag mal jetzt, mit betriebswirtschaftlichen Entscheidungen angeht, wir sparen jetzt Geld ein nur. Richtig?
Ja, ist auch stark daran zu zweifeln. Ja, ist auch stark daran zu zweifeln, ob das Sinn macht, beim VfL etwas einzusparen. Weil, wenn ich es auch richtig auch gelesen habe und sowas, da bringt das eigentlich ja eher dem VW was, ne, dass die überhaupt sitzen oder auch den DFB-Pokal oder auch die Nationalmannschaft. Ja, man kann ja auch da kürzen zum Beispiel. Aber finanziell hat das, glaube ich, ist das viel zu klein, dieses Lämpchen VfL Wolfsburg, als dass es in diesem großen Konzern so viel ausmachen würde oder dass man da.
Ja, es wird ja kolportiert. VW gibt jedes Jahr 60 Millionen oder was in dem Bereich. Ja, wenn man das so, wenn man da den Schlagzeilen Glauben schenken mag, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich bei den Gesamtsummen, um die es da geht, was das Thema Einsparungen in zweistelliger Milliardenhöhe, ja, ist das natürlich nur.
Ist ein Furz.
Ja, ist, ne, also, oder irgendein, ich glaube, ein Chef der Deutschen Bank hat mal gesagt, das sind Peanuts. Ja, so nach dem Motto. Wolle, wie siehst du das, diese Diskussion?
Ja, ich meine, es ist ja, wir dürfen ja jetzt nicht, das ist ja ein Marketinginstrument und das soll uns ja helfen, mehr Autos zu verkaufen. Und wenn du jetzt.
Jetzt spielst du natürlich allen in die Karten, die das genau immer so sagen. Also für mich ist der VfL Wolfsburg kein Marketinginstrument, sondern eine Herzensangelegenheit. Und,
ja,
am, Ende,
ist es
und am Ende hilft es dann auch, vielleicht ein paar Autos zu verkaufen.
Ja, ja, aber der Sinn und Zweck, die machen das ja nicht nur, weil sie das, also das, die haben ja auch einen Effekt dahinter. Wenn wir Champions League spielen oder einen DFB-Pokal gewinnen und dann VW auf der Brust ist mit dem neuen Modell, was wir vielleicht dann in dem Moment gerade bewerben, dann ist das ja ein riesen Instrument, wenn dort Millionen Leute dieses DFB-Pokalfinale schauen oder ein Champions League Spiel oder was auch immer. Das heißt, das hat schon auch betriebswirtschaftliche Gründe, warum man dort Geld investiert.
Ja, ja, aber es ist nicht das ist nicht die Motivation. Das darf, nee, ja, das darf sie nicht sein.
Was sie auch immer ist, aber sie ist auf jeden Fall da. Und das wird auch, natürlich ist das auch die Motivation. Sonst könnte man auch sagen, wir leisten uns den Fußballverein, aber ihr spielt halt zweite Liga. Das ist ja auch schön. Das ist ja bei HSV und allen anderen Vereinen auch ja, akzeptabel, oder wie man es immer nennen mag. Aber die wollen halt, dass wir die große Bühne bespielen. Deswegen investieren sie. Und wir haben es ja auch bewiesen, dass wir es auch können. Und wir haben ja auch das Potenzial dazu. Wir haben es nur bisher nie so wirklich genutzt. Und das ist vielleicht auch hoffentlich eine Chance. Ne? Weil Peanuts, natürlich ist das Peanuts, wenn man jetzt dort das Engagement kürzt. Aber mit Sicherheit wird es dort auch irgendwelche Abstriche geben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Bobby auch da sagt, wie in allen anderen Bereichen auch, dass die was mit zum Kuchen beitragen müssen. Aber sie können jetzt nicht die anders behandeln wie alle anderen Abteilungen. Weil andere Abteilungen, die haben auch ihre Sparziele, ihre 20% oder ihre Investitionsziele. Und naja, also ich denke mir, das ist jetzt eine zu emotional zu führende Diskussion. Weil wir wissen auch gar nicht, was passiert. Und das ist mir zu viel Mutmaßung. Ich würde jetzt erstmal sagen, VfL hat jetzt die Chance, zumindest dass in dieser Zeit die Leute wieder abzulenken und ihnen ihre Herzen vielleicht wieder zu erwärmen oder wieder ihre Ängste ein bisschen zu nehmen. Und das ist eine Chance, wo wir jetzt auch in der Bringschuld sind, dass wir den Verein mit allem, was wir haben, unterstützen. Und die Spieler sollen sich ihrer Verantwortung bewusst sein, dass in der jetzigen Zeit ja dort Einsatz vonnöten ist. Ne? Und dann wird man sehen, wo es hinführt.
Das werden wir sehen und das werden wir ganz genau beobachten, auch hier im Wölferradio. Wichtig, glaube ich, heute aufgrund der aktuellen Situation, da auch mal ein bisschen Fußball ab oder fernab vom Fußball darüber zu sprechen, weil es hier halt eine Menge Menschen in Wolfsburg auch bewegt. Ja, das soll soweit gewesen sein. Mit meiner Kitchen Gang habe ich gesprochen und bedanke mich sehr, dass Sie zu Gast gewesen sind. Einmal Wolfsburg-Loser Wolle Grün.
Ja, vielen Dank, Lenny, mal wieder für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ihr sagt ja mal, ihr seid die Krisentruppe. Immer wenn es jetzt geht's einigermaßen mal mit dem Fußball durch, kommen andere Krisen. Also vielleicht liegt es doch an euch. Trotzdem bedanke ich mich bei dir und bei Wolfsburg-User Schnitzellaus genauso.
Ja, kriege ich auch langsam die Krise. Ja. Nein, war wieder sehr schön. Ich freue mich auch auf das nächste Mal wieder. Aber hoffentlich erst irgendwie in der nächsten Saison. Das heißt dann natürlich, dass wir sehr erfolgreich waren.
Ja, das hoffen wir natürlich auch. Und ja, alles Weitere werden wir dann beim nächsten Besuch der Kitchen Gang hier erläutern.
Hallo, hier ist Lauro Mayer. Ihr hört das Wölferradio. Ciao.
Ja, das soll soweit gewesen sein fürs Wölferradio diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank. Wie gesagt, Wölferradio Arena Live am Samstag mit Tim Schulze und Holger Ballwanz. Und da seid ihr hoffentlich, wenn ihr im Stadion seid, mit dabei. Könnt ihr uns im Stadion logischerweise auch live verfolgen über die App Radio, Radio mit Y. Und ihr könnt uns natürlich auch am Livestream, wenn ihr es nicht ins Stadion schafft, dann könnt ihr uns natürlich auch hören über die VfL-App oder aber auch über wölferadio.de. Ja, und dann drücken wir mal die Daumen, dass der Aufwärtstrend sportlicher Natur weiter anhält und vielleicht dem Sieg in Kiel auch der Heimsieg gegen Frankfurt folgt. Das werden wir ganz genau dann hier auch wieder nächste Woche analysieren. Und bis dahin sage ich, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Stay in.